Sanne Blau. Der größte Bestseller aller Zeiten mit diesem Titel. Wie Zahlen uns in die Irre führen. Seit der letzten kleinen Eiszeit ist der Anteil von Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre um 0,01% angestiegen, also ein Molekül CO2 pro 10.000 Moleküle. Klingt nach nicht viel, oder? Mit solchen Zahlen versuchen Klimaskeptiker, die Bedeutung dieser Zunahme zu verharmlosen. Es sieht jedoch ganz anders aus, wenn man die 0,01% auf die gesamte Atmosphäre anrechnet. Dann kommen nämlich ganze 1 Milliarde Tonnen CO2 heraus. So können durch ein und dieselbe Angabe zwei völlig gegensätzliche Wirkungen erzielt werden, je nachdem, wie man sie einsetzen möchte. Die meisten Menschen halten Zahlen für glaubwürdiger als Worte, weil sie objektiver scheinen. Dabei können Zahlen genauso leicht hinters Licht führen und für die eigenen Zwecke missbraucht werden. Wer sich für die Wahrheit interessiert, der sollte sich angewöhnen, auch Zahlen und Statistiken kritisch zu hinterfragen. Wie das geht, erfährst du in diesen Blinks. Sie zeigen, wie Zahlen unser Leben bestimmen, welche Geschichten sich mit ihnen erzählen lassen und wie du mündig mit Statistiken umgehen kannst. Der Titel des Buches ist dabei ein erster Denkanstoß. Natürlich handelt es sich nicht um den größten Bestseller aller Zeiten, aber es ist der größte Bestseller mit diesem Titel. Blink Nummer 1. Zahlen sind universell verständlich und können Leben retten. Wir schreiben das Jahr 1854. Zwischen Russland und den Verbündeten England, Frankreich und dem Osmanischen Reich herrscht Krieg. Hauptschauplatz ist die russische Krim. Die Lazarette auf der Halbinsel sind völlig überfüllt. Überall liegen Exkremente. Das Ungeziefer kriecht über die Feldbetten, auf denen unzählige verwundete Soldaten ihr Leben aushauchen. In dieser Umgebung sollte die britische Krankenschwester Florence Nightingale zu unverhoffter Berühmtheit gelangen. Nightingale erkannte, dass die katastrophalen Zustände in den Lazaretten für den Tod vieler Soldaten verantwortlich waren. Also begann sie sich bei der Regierung für bessere Hygienestandards einzusetzen. Als die sanitären Missstände beseitigt waren, sank die Sterberate und Nightingale kehrte als Heldin nach England zurück, wo sie ihre Mission fortsetzte. Schon in ihrer Kindheit war Nightingale von Zahlen fasziniert gewesen. Nun wollte sie die Überzeugungskraft der Mathematik für eine gute Sache nutzen. Nach ihrer Rückkehr aus Russland erstellte sie eine Vielzahl verschiedener Statistiken, Diagramme und Grafiken zu den Todesursachen von Patienten in Krankenhäusern. Mithilfe dieser Daten verdeutlichte sie der britischen Regierung die tödlichen Folgen der schlechten Hygiene und überzeugte sie so von der Notwendigkeit sanitärer Reformen. Damit war sie eine der ersten, die zahlenbasierte Grafiken einsetzte, um Veränderungen zu bewirken und sogar Leben zu retten. Aber nicht nur Nightingale begeisterte sich zu ihrer Zeit für Daten und Statistiken. Die Technologieforscherin Meg Letter Ambrose beschreibt die gesellschaftliche und politische Zahlenmanie des 19. Jahrhunderts als erste Big-Data-Welle der Geschichte. Zum ersten Mal begannen Regierungen, im großen Stil Daten ihrer Bürger zu sammeln. Dabei begleiten Zahlen die Menschheit bereits seit ihren Ursprüngen. Selbst die ältesten schriftlichen Überlieferungen enthalten Zahlensymbole. Grund dafür war der Wechsel vom Nomadentum zur Sesshaftigkeit. Seit die Menschen nicht mehr als Jäger und Sammler durchs Land zogen, wurden ihre Gemeinschaften und Versorgungssysteme komplexer. So ist auf einer ca. 5400 Jahre alten Tontafel aus Uruk im Irak vermerkt, dass ein gewisser Kushim über 37 Monate 30.000 Maß Gerste erhalten habe. Weil man Zahlen nicht übersetzen muss, wurden sie über die Zeit zu einer einheitlichen Sprache. Ganz gleich, ob wir aus Japan, Deutschland oder Costa Rica kommen, die Sprache der Zahlen verstehen wir alle. So kommt es, dass wir uns heute vor allem von Prozentangaben, Statistiken und Grafiken die Welt erklären lassen. Den Worten misstrauen wir wegen ihrer Subjektivität. Zahlen jedoch haftet seit eh und je ein Anschein von Objektivität an. Blink Nummer 2. Zahlen beruhen auf Werturteilen und lassen vieles unausgesprochen. Während des Ersten Weltkriegs mussten in den USA 1,75 Millionen Soldaten bei ihrer Einberufung einen Intelligenztest absolvieren. Den Ergebnissen zufolge waren die weißen Soldaten durchschnittlich so intelligent wie ein 13-jähriges Kind. Die getesteten Ost- und Südeuropäer erreichten einen noch geringeren Intelligenzwert und die schwarzen Rekruten kamen auf ein geistiges Entwicklungsalter von nur 10,4 Jahren. Leider müssen wir bisweilen noch immer über vermeintliche Zusammenhänge von Hautfarbe und Intelligenz diskutieren. Dabei steht fest, einen Zusammenhang gibt es nicht. Der Erfinder des Tests, Robert Yerkes, traf bei der Erstellung und Auswertung 5 Entscheidungen, die nicht objektiv waren. Diese Entscheidungen wollen wir uns im Folgenden genauer ansehen. Sie erklären Yerkes Ergebnisse und zeigen, warum wir Zahlen misstrauen sollten. Nicht nur Yerkes IQ-Test, sondern fast alle Testverfahren haben eines gemeinsam. Sie erfinden, was sie messen wollen. Der IQ-Wert etwa basiert nicht auf einem Naturgesetz, sondern ist ein von Menschen entwickeltes Konstrukt, dessen Messkriterien auf Werturteilen basieren. Somit kann seine Objektivität zu Recht angezweifelt werden. Vielen erscheint abstraktes Denken als der richtige Weg, Intelligenz zu messen. Ein Versuch des russischen Neuropsychologen Alexander Luria zeigt, wie problematisch diese Annahme sein kann. Luria legte einem usbekischen Bauern 4 Zeichnungen vor: Hammer, Säge, Holzblock und Ball. Der Usbeke sollte den Gegenstand auswählen, der nicht in die Reihe passte. Doch es gelang ihm nicht. Er war der Meinung, man brauche alle 4 Gegenstände. Ein Test wie dieser erfordert abstraktes Denken, was die Bildung von bestimmten Kategorien voraussetzt. Doch diese können auf unterschiedliche Weise gebildet werden, weswegen unsere Kategorien nie objektiv sind. Auf welcher Basis der Usbeke die Gegenstände kategorisierte, wissen wir nicht. Fest steht aber, dass unsere Art, abstraktes Denken zu messen, nicht universell anwendbar ist. 2 weitere Haken in Yerkes IQ-Test waren die Frage nach Messbarkeit und das Problem der Vereinfachung. Es ist nur das messbar, was sich überhaupt in Zahlen ausdrücken lässt. Doch die Qualität eines Essays etwa kann man schlichtweg nicht quantifizieren. Ebenso erscheint es zwar praktisch, verschiedene Messungen in einer Zahl wie zum Beispiel dem IQ-Wert zusammenzufassen. So lassen sich aber nicht alle Arten von Intelligenz gleichermaßen erfassen. Und schließlich ist da die Erwartungshaltung des Untersuchers. Wir sehen nur das, was wir sehen wollen. In Yerkes Zahlenreihen etwa war ein Zusammenhang zwischen dem IQ und der Dauer der Schulbildung zu erkennen. Der Psychologe schloss daraus allerdings nicht, dass der Schulbesuch die Intelligenz fördere, sondern dass ein hoher IQ eine längere Schulbildung ermögliche. Heute wissen wir, dass der IQ auch von der schulischen Ausbildung abhängt. Das ist einer der Gründe, weshalb schwarze Rekruten schlechtere Ergebnisse erzielten. Sie hatten nicht den gleichen Bildungszugang wie weiße Amerikaner. Blink Nummer 3. Bei statistischen Studien kommt es auf eine saubere Stichprobe und eine ehrliche Datenauswertung an. Wenn wir Prognosen zur nächsten US-Präsidentschaftswahl lesen oder Zahlen zur Häufigkeit sexueller Belästigung, so liegt diesen Werten fast immer eine bestimmte statistische Messmethode zugrunde, die Stichprobenanalyse. Solche Stichprobenanalysen nehmen wir auch im Alltag vor, und zwar ganz intuitiv. Wenn wir beispielsweise die Suppe abschmecken, testen wir anhand einer Stichprobe, ob die Suppe insgesamt genug gewürzt ist. Für Wissenschaftler ist die Stichprobe ein wichtiges Werkzeug, da sie ihnen erlaubt, Aussagen über eine bestimmte Bevölkerungsgruppe zu treffen, ohne alle Mitglieder testen zu müssen. Man kann jedoch auch viel dabei falsch machen, wie Alfred Kinseys 1948 veröffentlichte Studie zum Thema Sex zeigte. Noch heute kursieren Zahlen und Behauptungen aus dieser Umfrage, zum Beispiel, dass 10% aller Männer homosexuell seien, was neueren Studien zufolge trotz Dunkelziffer zu hoch sein dürfte. Alfred Kinseys erster Fehler bestand in der unzulänglichen Fragestellung seiner Studie. Eine aussagekräftige Umfrage basiert auf neutralen Fragen. Das Gegenteil einer neutralen Frage ist die Suggestivfrage. Sie drängt die Befragten in eine bestimmte Richtung und verfälscht somit das Ergebnis. Kinsey fragte die männlichen Studienteilnehmer beispielsweise nicht, ob sie schon einmal fremdgegangen seien, sondern wann sie ihre Partnerin das erste Mal betrogen hätten. Durch die Suggestivfrage gaben die Männer Affären an, die sie womöglich nie gehabt hatten, da die Frage suggerierte, fremdzugehen sei üblich. Den zweiten Fehler beging Kinsey, indem er bestimmte Personengruppen aus der Studie ausschloss. Schwulenkneipen, Gefängnisse und Universitäten, das waren die Orte, an denen der Wissenschaftler seine Daten sammelte. Große Bevölkerungsgruppen wie ländliche Gemeinden oder konservative Religionsgemeinschaften wurden dadurch vernachlässigt und schwarze Männer gar nicht erst erwähnt. Das Ergebnis war somit alles andere als repräsentativ. Darüber hinaus ignorierte der Biologe die sogenannte Fehlerspanne, die bei seriösen Umfragen immer mit angegeben wird. Sie zeigt an, wie weit die Umfragewerte von der Wirklichkeit abweichen können. Die Wichtigkeit einer solchen Fehlerspanne wurde nach der US-Präsidentschaftswahl 2016 deutlich. Viele Menschen waren von Donald Trumps Sieg überrascht. Dabei hatte sein Wahlerfolg bei den meisten Prognosen innerhalb der Fehlerspanne gelegen und wäre somit voraussehbar gewesen. Kinseys letzter Fehler lag in der Priorisierung seines Eigeninteresses. Sein Biograf James Jones wies später darauf hin, welche Ziele Kinsey mit seiner Studie verfolgte. Er versuchte, die strengen Sexualnormen seiner Zeit aufzubrechen und so zur sexuellen Befreiung beizutragen. Die hohen Zahlen in Bezug auf das Fremdgehen und die Homosexualität kamen ihm da natürlich gerade recht. Blink Nummer 4. Zahlen und Statistiken können leicht missbraucht werden. Gin Tonic lindert Heuschnupfen. Dunkle Schokolade ist gut fürs Herz und ein Rasieren der Schamgegend verringert das Ansteckungsrisiko für Geschlechtskrankheiten. Zeitungen und Online-Medien sind voll von derartigen Quatschnachrichten. Wie kommt das? Dahinter steckt meist ein klassischer Fehler der Statistik. Die Verwechslung von Kausalität und Korrelation. Eine Kausalität besteht zwischen Ursache und Wirkung. Korrelation hingegen beschreibt bloß den nicht näher bestimmten Zusammenhang zweier Phänomene. So einfach das klingt, auch Wissenschaftler sehen immer wieder Kausalverbindungen, wo eigentlich keine sind. In seinem berühmten Buch »Wie lügt man mit Statistik?« von 1965 erklärt der Autor Daryl Huff, woran das liegt. Eine Unfugskausalität, so Huff, könne unter anderem durch bloßen Zufall entstehen. Während der Fußball-WM 2010 etwa sagte der Orakelkraken Paul 8-mal hintereinander den korrekten Sieger voraus. Klingt spektakulär, oder? Allerdings gibt es weltweit so viele Orakeltiere, dass man einen ganzen Zoo mit ihnen füllen könnte. Wenn nur genügend Tiere einen Tipp abgeben, liegt irgendwann auch mal eines richtig. Eine Korrelation kann auch dann irrtümlich für Kausalität gehalten werden, wenn bei der Deutung wichtige Faktoren ignoriert werden. Zur Veranschaulichung dieser Tatsache führte der Autor eine Studie an, die einen Kausalzusammenhang zwischen Rauchen und schlechten Schulnoten nahelegte. Aber waren die Zigaretten tatsächlich für die schlechten Noten verantwortlich? Huff zufolge ist diese Annahme Unsinn. Es gibt zahlreiche Faktoren, die erklären könnten, weshalb jemand raucht und schlechte Noten bekommt. So wäre es zum Beispiel vorstellbar, dass Raucher einfach geselliger sind und daher weniger Zeit zum Lernen haben. Diese Beispiele zeigen, wie Zahlen und Statistiken missbraucht werden können. Daryl Huffs Einwände waren grundsätzlich richtig, obwohl er sie im Interesse seines Geldgebers äußerte, der Tabakindustrie. Diese nutzte seine Einwände ab den 1950er Jahren, um Verwirrung bezüglich der Risiken des Rauchens zu stiften. 1953 gründeten die Tabakkonzerne das Tobacco Industry Research Committee. Ihr Ziel war es, ein aufrichtiges Interesse an der Erforschung von Gesundheitsrisiken des Rauchens zu suggerieren. Allerdings wurden die Untersuchungen so durchgeführt, dass man mit ihnen gar keine ernsthaften Gefahren hätte feststellen können. Auch fehlerhafte Datenvisualisierungen trugen zur Verschleierung der Untersuchungsergebnisse bei. In einer Grafik von 1979 etwa werden die verschiedenen Krebsarten und deren jeweiliger Zusammenhang zum Rauchen dargestellt. Doch kann man die Zusammenhänge auf den ersten Blick gar nicht erkennen, da die Kurven mal abwärts und mal aufwärts gehen. Eine zentrale Krebsart wurde von vornherein ausgelassen: Lungenkrebs. Inzwischen gibt es einen klaren wissenschaftlichen Konsens. Rauchen schadet der Gesundheit. Bis in die 90er Jahre halfen jedoch tausende Wissenschaftler, diesen Umstand zu verschleiern. Blink Nummer 5. Big Data bieten Chancen, dürfen aber auch nicht unhinterfragt bleiben. Jahrelang verdiente die 65-jährige Kenianerin Jennifer ihr Geld mit einem kleinen Lebensmittelladen in Nairobi. Sie verkaufte gut, aber die Erträge reichten nie, um etwas anzusparen. Einen Kredit bekam sie auch nicht, da sie keine finanziellen Sicherheiten vorweisen konnte, geschweige denn einen Kreditscore. So bekam sie nie die Möglichkeit, in ihr Geschäft zu investieren und es auszubauen. Das änderte sich mit dem Aufkommen von Big Data. So errechnet beispielsweise das Startup Tala aus den Bewegungs-, Kontakt- und Nutzungsdaten einer Person einen Kreditscore für die Bank. Jennifer erfuhr von dem Unternehmen, installierte die Tala-App und erhielt kurze Zeit später tatsächlich einen Kredit zugesprochen. Heute leitet sie 3 Geschäfte. Big Data haben also durchaus ihre Vorteile. Allerdings wäre es naiv zu glauben, dass unsere grundlegenden Probleme im Umgang mit Zahlen verschwinden, nur weil es heute mehr davon gibt. Keine Datenmasse der Welt könnte die Wirklichkeit fehlerfrei beschreiben. Gründe für diese Mangelhaftigkeit der Daten gibt es viele. Zunächst einmal sind auch die Zahlen in großen Datensätzen immer nur ein Proxy, also ein Stellvertreterwert für Dinge, die sich nicht auf Daten reduzieren lassen. Das trifft auch auf Kreditscores zu. Der Zahlenwert dient dazu, die Wahrscheinlichkeit vorherzusagen, mit der ein potenzieller Kreditnehmer sein Darlehen zurückzahlen wird. Ob eine Rückzahlung zukünftig tatsächlich möglich ist, hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem vom Zufall. Und den kann kein Algorithmus berechnen. Ein weiteres Problem ist, dass auch große Datensätze voller Fehler sind. So stellte die amerikanische Federal Trade Commission 2012 fest, dass ca. 1/4 aller Kreditscore-Datenbanken falsche Daten enthielten. Auch in Melderegistern, Einkommensinformationen oder Polizeidatenbanken sind Fehler vorhanden. Und zu guter Letzt gilt auch bei großen Datensätzen: Korrelation ist nicht gleich Kausalität. Big Data Kreditscores orientieren sich nicht allein an den Daten des individuellen Kreditnehmers, sondern auch an den Daten anderer, ihm ähnlicher Menschen. Sie suchen also nach Korrelationen. Allerdings besteht noch lange kein Kausalzusammenhang, nur weil eine Verbindung zu erkennen ist. Und deshalb lässt sich vom Verhalten vieler nicht zwangsläufig auf das Verhalten des Einzelnen schließen. Zahlen gestalten unsere Welt allerdings nur, insofern wir das zulassen. Um an der Gestaltung mitzuwirken, müssen wir lernen, Zahlen richtig zu lesen. Wie das gelingt, erfährst du im nächsten Blink. Blink Nummer 6. Es liegt in unserer Verantwortung, Zahlen richtig zu lesen und zu interpretieren. 2017 machte der Rechtswissenschaftler und Yale-Professor Dane Kahan eine erstaunliche Entdeckung. Im Rahmen eines wissenschaftlichen Experiments ließ er mehrere Testpersonen einen Rechentest absolvieren und legte ihnen anschließend die Ergebnisse einer fiktiven Studie zur Wirkung einer Anti-Pickel-Creme vor. Um herauszufinden, ob die Creme tatsächlich wirkte, mussten die Testpersonen selbstständig einige Rechnungen mit den vorgelegten Zahlen anstellen. Das Ergebnis? Die meisten, die rechnen konnten, kamen zu dem richtigen Schluss. Danach wurden dieselben Zahlen einer weiteren Gruppe von Teilnehmern gezeigt. Diesmal ging es aber nicht um eine Anti-Pickel-Creme, sondern darum, ob schärfere Waffengesetze Kriminalität verhindern würden. Das Erstaunliche war, dass nun diejenigen, die eigentlich besser rechnen konnten, schlechter abschnitten als die übrigen Teilnehmer. Laut Kahan gab es dafür nur eine Erklärung: Ideologie. Offenbar war das Potenzial zur Selbsttäuschung bei den mathematisch begabten Teilnehmern größer als bei anderen. Sie bogen sich die Zahlen entsprechend ihren politischen Ansichten zurecht. Dieser Versuch zeigt, wie stark unsere Überzeugung die Interpretation von Zahlen beeinflussen kann. Zum Glück können wir verschiedene Maßnahmen treffen, die uns helfen, Zahlen richtig und möglichst objektiv zu lesen. Dazu gehört auch, unser Bauchgefühl ernst zu nehmen. Oftmals mischt sich bei der Interpretation von Zahlen die Psyche ein. Und zwar immer dann, wenn sich diese Zahlen auf Themen beziehen, die uns emotional berühren, wie Rassismus, Gender, Klima oder Drogen. So fiel es der Autorin beispielsweise schwer, einer Studie zu glauben, die ein Glas Alkohol pro Tag für gesundheitsschädigend erklärte. Schließlich trank sie selbst gern hin und wieder ein Glas Wein. Wir sollten beim Umgang mit Zahlen also immer auf unsere Gefühlsregungen achten. So können wir rechtzeitig bemerken, wann wir voreingenommen sind. Eine gesunde Neugier ist ebenfalls eine gute Maßnahme gegen Fehlinterpretationen. In Kahans Studie erwies sich, dass besonders neugierige Teilnehmer die Zahlen öfter richtig lasen als andere. Über den eigenen Horizont hinauszublicken ist also durchaus wichtig und gut. Und schließlich sollten wir lernen, Unsicherheiten zu akzeptieren. Der Zweifel liegt nun mal im Wesen der Wissenschaft. Auch wenn es einen wissenschaftlichen Konsens gibt, etwa in Bezug auf Alkohol, es bleibt immer ein Rest Unsicherheit in wissenschaftlichen Ergebnissen, da sie nur Wahrscheinlichkeiten abbilden. Höre also auf deine Gefühle, informiere dich und stelle dich der allgemeinen Unsicherheit. Dann kannst du Zahlen richtig lesen. Die Kernaussage dieser Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass Zahlen und Statistiken unsere Welt formen und unser Leben bestimmen. Seit jeher wird ihnen eine größere Objektivität zugesprochen als Worten, weswegen ihnen eine besondere Überzeugungskraft zukommt. Dabei können Zahlen durchaus fehlerhaft sein. Sie können missbraucht werden und basieren keinesfalls auf objektiven Wahrheiten. Wir sollten daher lernen, Zahlen, Daten und Statistiken kritisch zu hinterfragen. Richtig eingesetzt und interpretiert, können sie uns viel über unsere Welt verraten und manchmal sogar Leben retten. Das waren die Blinks zu Der größte Bestseller aller Zeiten mit diesem Titel von Sanne Blau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.